Ich freue mich heute mit Ole Döring zu sprechen. Du bist Doktor der Sinologie, also promovierter Sinologe und auch habilitierter Professor mit den Schwerpunkten Kulturen der Philosophie, insbesondere Konfuzius und Kant. Also wird das bestimmt ein sehr interessantes Gespräch. Ich begrüße dich erstmal ganz herzlich in der Sendung.
Vielen Dank, lieber Stefan. Ich freue mich auf unser Gespräch.
Promovierter Sinologe. Wie kommt man dazu, Sinologie zu studieren? Wo hast du das gemacht?
Ich habe angefangen, in Tübingen Sinologie zu studieren. Das war damals tatsächlich eine der ganz führenden Adressen für Sinologie in Westdeutschland natürlich. Und meine Vorstellung damals war eigentlich überhaupt nicht auf das reale zeitgenössische China bezogen. Meine Idee war, dass ich meine Kindheitsentdeckung und meinen Jugendtraum, nämlich zu verstehen, was hinter diesen Gedanken steckt, die man in Diederichs Gelbe Reihe aus chinesischen Weisheitsbüchern da gefunden hat. Ich hatte mich mit diesen ganzen Themen intensiv beschäftigt, auch die indischen und die jüdischen Klassiker, und bin aber besonders natürlich dann, wie man sieht, auf der chinesischen Seite dann weitergegangen und wollte eigentlich verstehen, was hinter diesen ganz grauenvollen Übersetzungen dann tatsächlich an Originalgedanken steht, weil das erschließt sich jedem sofort, wenn man diese Texte liest. Die sind von Leuten geschrieben worden, die eben selber eine Botschaft haben und loswerden möchten, was ich gar nicht bewerten will. Das ist einfach eine Feststellung. Da ist ein unglaublich spannender und wichtiger Sinologe, Richard Wilhelm, der hat viele dieser Bücher übersetzt, den kennt fast jeder. Aber von dem, was man dann liest an Worten, an einem sehr poetischen, sehr altmodischen Deutsch, dahin zu kommen, dass man eine Idee davon bekommt, was im chinesischen Original tatsächlich steht, und zwar eingedenk der Tatsache, dass das ja 2000 Jahre alt ist, also auch noch einen enormen Wandel an Interpretationen dann hinter sich hat, das hat mich von Anfang an sehr fasziniert, und ich habe dann eben standardmäßig klassisches Chinesisch gelernt. Ich hatte gar kein Interesse am Putonghua, am heutigen Hochchinesisch. Ich hatte auch keine Freude an den Kurzzeichen. Und ich habe dann im Rahmen meines Zivildienstes habe ich dann einen Sprachkurs belegt, einen Fernsprachkurs, wo man auch Kassetten besprechen und einsenden musste und dann die Heftchen dazu, die man ausgefüllt hat. Da habe ich mich also ernsthaft damit beschäftigt, und dann habe ich Sinologie studiert in Tübingen, weil das auch mit der Philosophie, die mich immer genauso stark interessiert hat. Ich wollte eben chinesische Philosophie verstehen und beforschen und veröffentlichen.
Inwiefern kann überhaupt ein, sag mal, Westler oder Europäer chinesische Philosophie verstehen? Erstens, wenn er es sowieso in der Übersetzung liest, wo ja sicherlich einiges verloren geht, aber auch, wenn er die Langzeichen oder Originalzeichen beherrscht und liest.
Man kann ja mal so einen Analogietest machen. Wieso können wir Platon lesen? Da gelten genau die gleichen Voraussetzungen. Wir sind überhaupt nicht altgriechisch heute mehr, also in gar keiner Hinsicht, außer dass wir daran gewöhnt sind, dass die zu uns dazugehören. Aber weder kulturell noch sprachlich gibt es da, ich sag mal, wissenschaftlich wirklich erkennbare Nähen zum heutigen. Und das ist in China im Prinzip auch so. Das gilt auch für die Chinesen, die ihre Klassiker genauso wenig direkt verstehen, wie wir direkt Platon verstehen. Und deswegen haben wir eben wissenschaftliche Verfahren entwickelt, die auch wieder philosophisch begründet sind, nämlich besonders die Hermeneutik. Das ist eben die Art, Fragen zu stellen, die dazu beitragen sollen, dass wir möglichst den Inhalt in seiner Zeit, in seiner gemeinten eigentlichen Bedeutung verstehen können. Und das ist dann egal, ob das Chinesisch ist oder Griechisch ist. Da gilt natürlich die Grundvoraussetzung, dass man die Sprache dann gelernt hat und die Sprache versteht. Und da hat man tatsächlich enorme Unterschiede von der ganzen Logik der Schriftzeichen. Das sind ja keine alphabetischen Buchstaben. Die Schriftzeichen sind ja selber bedeutungsgeladen. Und daraus ergeben sich dann ganz interessante Eigenarten jeweils dessen, was man dann im europäischen mit lateinisch basierten Schriftzeichen und im chinesischen mit eben den inhaltsbasierten Schriftzeichen dann hat. Und
hattest du von Anfang an schon den Gedanken, mit Sinologie beruflich tätig zu sein, oder?
Naja, meine Idee war ganz banal und fantasielos. Ich wollte gerne Professor für chinesische Philosophie im Rahmen der Standardphilosophie werden. Also nicht Platon und nicht Sokrates und nicht Aristoteles und nicht nur Kant, sondern eben die 100 chinesischen Philosophen, die es ja auch gibt und die kein Mensch kennt, die erforschen. Im Rahmen eines ganz langweiligen, normalen Standardlehrstuhls in einem eigenen Curriculum. Und diesen Wunsch, den habe ich nicht aufgegeben, aber ich bin da sehr ernüchtert, weil 40 Jahre an Wände zu laufen, wenn man diesen Wunsch versucht, auch als eine rationale, ja, ein rationales Desiderat, also das brauchen wir, auf Deutsch gesagt, zu formulieren, das führt natürlich zu Frustration auch ein bisschen.
Ja, ich meine, China ist anerkannt eine mehrtausendjährige Kultur, die offensichtlich schon immer weltweiten Einfluss hatte. Was waren denn die Argumente der akademischen Einrichtungen zu sagen, wir brauchen keinen Lehrstuhl für chinesische Philosophie?
Ja, abgesehen mal davon, dass diese Art von Institutionen immer strukturkonservativ sind. Die möchten nicht gerne etwas ganz Neues sich zulegen. Das ist mit vielen programmatischen, aber zum Teil auch politischen Unwägbarkeiten verbunden. Das will man nie. Aber spezifisch für das Chinesische, für chinesische Philosophie gibt es zwei grundlegende Einwände. Der eine Einwand ist, niemand im deutschsprachigen Diskursraum philosophisch kann das lesen. Da kann also keiner was prüfen. Da bin ich quasi mit vielleicht 6 oder 7 Kollegen der Einzige. Also wir sind eine ganz kleine Gruppe von deutschen oder deutschsprachigen Sinologen, die vor allem Philosophen sind. Und eben so wie ich, ich habe 2 Hauptstudiengänge gemacht, Sinologie und Philosophie. Und wie du ja gesagt hast, bin auch in beiden sozusagen amtlich bestallt oder betitelt. Und selbst bei Sympathie auf Seiten der Fakultäten führt das zu einer gewissen Ratlosigkeit. Die kann man auch verstehen. Wie gehen wir denn damit um? Wir haben ja keine Möglichkeit, wir haben keine Community. Das heißt, die muss man erstmal schaffen. Und dazu bräuchte es dann Vertrauen und Überzeugung und eine gewisse unternehmerische Qualität und Kreativität auf Seiten der Universitäten. Das ist das eine, also dieser Vorbehalt wegen der Sprache. Ja, man kann das nicht kontrollieren. Ich glaube, das ist tatsächlich vorgeschoben. Wenn man wollte, könnte man das durch einen Aufwuchs an entsprechenden Studienmöglichkeiten, die wir sowieso brauchen fürs Chinesische, auffangen. Aber das Zweite ist eigentlich der eigentliche Skandal aus meiner Sicht. Und das ist die Meinung, dass es sich bei dem, was man in China unter Namen wie Konfuzius, Mengzi, Laozi, Zhuangzi, Zhuxi, Wang Yangming und so weiter, also man kann jetzt wirklich 1000 Namen aufzählen, dass es sich bei diesen Leuten, die sich mit den Grundfragen der Existenz, des Denkens, der Ethik, der Politik, der Methodologie, an allen wissenschaftlichen und auch allen philosophischen Grundfragen extensiv beschäftigt haben. Da gibt es über Jahrhunderte, gibt es tausende von Büchern, die das beinhalten, auf Chinesisch. Und das wird als nicht philosophisch geframed. Also das sei nicht Philosophie, weil gibt es verschiedene Schulmeinungen dazu. Eine neigt dazu, so mit Heidegger so ein bisschen zu sagen, ja, Philosophie ist Logos, das ist griechisch und deswegen, weil die Chinesen keine Griechen sind, können die keine Philosophie haben, die haben halt ein anderes Denken. Das ist dann halt deren Denken, das würden wir aber nicht Philosophie nennen. Das ist eher so eine technische Abscheidung, die dann aber dazu führt, dass die Auseinandersetzung dann eben unterbleibt mit dem Ganzen. Da gibt es aber auch eben Leute, die sagen, die Chinesen haben eben kulturell so große Unterschiede zu uns, dass wir gut daran tun, sie erstmal zu distanzieren und sie für sich selbst sprechen zu lassen und für sich selbst stehen zu lassen. Was dann aber nicht dazu führt, dass man sich mit denen auseinandersetzt. Und das ist aus meiner Sicht das Problem. Also all diese Argumente führen darauf hinaus, dass wir uns der Begegnung und der Auseinandersetzung nicht stellen, weil wir uns vielleicht zu fein sind, weil wir vielleicht die Mühe scheuen, die damit verbunden wäre und weil wir auch den Sinn nicht richtig sehen. Auf der chinesischen Seite gibt es dann auch Leute, die sagen, wir wollen gar keine Philosophie haben, wir wollen unser eigenes Ding machen. Das heißt dann sowas wie Weisheitswissen oder wenn man das übersetzen wollte, die sagen, nein, der Begriff Philosophie selbst ist schon eine koloniale Zuschreibung und Aneignung. Das wollen wir auch nicht. Das gibt es auch. Im realen chinesischen System, also an der Uni, haben die eine ganz interessante Lösung, oder eine Umgehensweise damit. Die haben eben zwei normalerweise grundlegend voneinander abgeschiedene Institutionen. Das eine ist die Fakultät für westliche Philosophie, das andere ist die Fakultät für chinesische Philosophie. Und aus meiner Sicht wäre es so, gerade wenn man mit Kant ankommt, aber auch wenn man mit den konfuzianischen Denkern kommt, dann verlangt der Begriff Philosophie eben ein Ganzheitsdenken, Ganzheitsanspruch, wo man nach der Verbindung und Verknüpfbarkeit von allen Erscheinungen des Daseins, dass man daran interessiert ist, an diesen Verknüpfungen, das Kleine im Großen und Ganzen und das Große im Kleinen zu verbinden miteinander. Und das fällt weg. Diese grundlegende philosophische Aufgabe, dieses Ganze zu stiften, Ganzheitsentwürfe zu stiften, das fällt weg, wenn wir sagen, wir sind zufrieden damit, dass wir eben diese beiden Apparate da haben.
Wie ist denn das Gewicht dieser beiden Bereiche zueinander im Vergleich? Also jetzt an chinesischen Universitäten, der Bereich chinesische Philosophie, deutsche, nicht aber europäische oder westliche Philosophie. Und gibt es da bestimmte Tendenzen? Also steigt beispielsweise das Interesse an westlicher Philosophie eher an?
Also das Interesse an westlicher Philosophie ist sehr groß. Das ist schon spätestens eben seit dem Ende des 19. Jahrhunderts sehr groß, als man die Philosophie eingeschätzt hat als die explizite Reflexion über das, was das Abendland so stark gemacht hat, dass es China besiegen konnte. Was steckt dahinter? Was haben die da für eine Erkenntnisleistung? Was für einen Vorsprung an Wissen? Und damals hat man eben versucht, sich in allen Bereichen, nicht nur in der Philosophie, aber da läuft das dann ja alles zusammen, hat versucht in allen Bereichen, ja, diesen Vorsprung zu verstehen und ihn dann eben zu minimieren oder dann den Westen sozusagen einzuholen. Und das hat in der Philosophie dazu geführt, dass man besonders rezipiert hat die pragmatistischen Strömungen aus den USA Anfang des 20. Jahrhunderts. Also Leute, die jetzt nicht wie der deutsche Idealismus gekommen sind und versucht haben, große Systeme zu bauen, sondern die wollten uns helfen, wie wir analytisch verstehen, wie die Welt besser funktioniert. Das hat die da interessiert, weil es dann letzten Endes doch um praktische Erkenntnisse und auch Machtfragen geht. Und man wollte eben verstehen, was hat das mit Wissenschaft im westlichen Sinne, mit Technologie im westlichen Sinne, mit Demokratie im westlichen Sinne auf sich, dass die so stark sind gegen uns. Und was können wir da quasi daraus lernen? Das ist, wie gesagt, Ende des 19. Jahrhunderts ist diese Art zu denken stark geworden. Dann hat sich einiges dazu reingeschrieben. Zum Beispiel der ganze Marxismus hat dann im Zuge der Entwicklung der VR-China auch den deutschen Idealismus sehr stark gemacht. Also Hegel ist dann auch sehr wichtig geworden. Und weil die Chinesen sich eigentlich immer als Weltbürger denken, ist Kant für die auch ein Grundbegriff, was die westliche Philosophie angeht. Da gibt es eigentlich ein Übergewicht an dem, was man westliche Philosophie nennen kann. Aber wenn man die Differenziertheit, die Binnendifferenzierung von Philosophie dann noch mitdenkt, dann wird aus der Summe westliche Philosophie, die vielleicht deutlich größer ist als chinesische Philosophie, wird am Ende doch ein Nebeneinander von verschiedenen Kulturschulen der Philosophie. Da hat man eben die Franzosen, die Deutschen, die Briten, die Amerikaner und so weiter und dann auch die Chinesen. Und dann haben die sozusagen ein ähnliches Niveau. Also diese großen Denkschulen, die, glaube ich, sind etwa gleichmäßig verteilt, wobei tatsächlich deutsche Philosophie in ihrer ganzen Breite einen sehr großen Raum einnimmt. Französisch ist auch ziemlich wichtig, aber dann ist ansonsten die amerikanische Philosophie das absolut Dominierende.
Welche Institutionen haben dich sowohl auf deutscher Seite und auch Personen als auch auf chinesischer Seite besonders beeinflusst? Also von mir aus nicht lebende Philosophen, aber auch ganz aktuelle Kollegen.
Naja, ich bin immer ein sehr loyaler und treuer Schüler meiner Lehrer gewesen, sofern sie dann mir auch was beibringen konnten. Und das, ich will mal zwei nennen, die mich wirklich da enorm geprägt und beeinflusst haben. Das eine ist Heiner Rötz, der diese Idee, dieses Wissen über die Philosophiehaftigkeit der Philosophie und über die Menschlichkeit der Philosophie und der Ethik eben auch mir im Sinne von Jaspers, als universales Vernunftpostulat mir ganz überzeugend vermittelt hat. Und ich bin ihm da sehr, sehr verbunden, dass er mich auf diesen Weg geschickt hat. Also das betrifft die Philosophie und auch die Methodologie, wie man auch übersetzt und mit welcher Erwartungshaltung man liest. Also die Hermeneutik, auch wenn er stärker von Hegel kommt und ich stärker von Kant komme, das führt dann auch zu Konflikten, aber das macht das ja noch reicher. Und wir haben eben gemeinsam auch lange versucht, chinesische Philosophie eben auch institutionell zu bewerben und zu voranzubringen. Und der zweite ganz wichtige deutsche Kollege, Freund, Mentor, der mich sehr beeinflusst hat, das war und ist Paul Unschuld. Ironischerweise sind Unschuld und Rötz schwer kompatibel zu machen in einer Art geistigen Gemeinschaft, weil der eine macht Philosophie, kommt aus der Frankfurter Schule, der andere macht Geschichte, Schwerpunkt Medizin, Geschichte Chinas. Und also bei Unschuld habe ich eben sehr, sehr stark gelernt, wie Argumentation in strategischen Situationen funktionieren, in China, gerade in der Literatur zum Thema Umgang mit Krankheit, Umgang mit Gesundheit, wie da mit Sprache umgegangen wird. Ich habe sehr, sehr viel über Sprache von ihm gelernt und eben einfach auch unglaubliches Wissen über den Zusammenhang von Medizin und Ordnungsdenken in der chinesischen Kultur eben gelernt. Und das auf der deutschen Seite und auf der chinesischen Seite weiß ich gar nicht, wo ich anfangen soll, weil ich da unendlich vielen Menschen sehr, sehr viel verdanke. Ich will mal einen nennen, der mir von Anfang an sozusagen den Boden bereitet hat. Ich habe 1995 angefangen mit diesem Projekt Humangenetik und Ethik in China. Das fing in Hamburg an, am Institut für Asienkunde, das es damals noch gab. Und da habe ich eine erste Pilotstudie gemacht zur Frage, wie gehen denn die Humangenetiker um mit ethischen Fragen aus der Perspektive der gesellschaftlichen Verantwortung. Und damals war ich nicht mal 30 Jahre alt, ich war nicht promoviert, ich war einfach nur Mitarbeiter da am Institut für Asienkunde. Und der Professor Chen Renbiao von der damaligen Second Medical in Shanghai, die gehört heute zur Xiaotong-Universität, der war damals der Dekan für sowohl Biologie als auch für Humangenetik an dieser Uni. Und der hat mich in den gesamten Diskurskontext der Humangenetik in China eingeführt und hat mir ermöglicht, dass ich dort 1999 eine große internationale Tagung zum Thema Medizinethik durchführen konnte. Wir hatten vorher, ein Jahr vorher in Hamburg sowas schon gemacht, um das vorzubereiten. Und auf die Weise bin ich eben sowohl in die Infrastrukturen, in die persönlichen Netzwerke reingekommen, aber eben dadurch auch in die Materie. Ich bin ja von Haus aus kein Genetiker, kein Arzt, kein Technikexperte. Auch kein Jurist, all diese Fragen sind in diesem interdisziplinären Feld der Humangenetik und Ethik natürlich immer Thema. Und so habe ich eben auch mit seiner Erlaubnis und seiner wohlwollenden Unterstützung auch meine eigene wissenschaftliche Methodologie entwickelt. Und die besteht ganz einfach darin, dass ich Echtzeitbegegnungen zwischen Menschen aus China und Europa organisiere, vorbereite, durchführe, dokumentiere, wo es um echte Probleme geht, die wir gemeinsam haben. Also was darf man als Arzt mit einem Patienten machen, was darf man nicht machen? Das ist erstmal eine rechtliche Frage, aber eben auch eine ethische Frage. Besonders wenn man dann an die Begründung geht. Und das habe ich immer als extrem bereichernd, wissensbereichernd, aber auch menschlich bereichernd empfunden, dass ich mit diesen Menschen diskutieren durfte. Das waren alles Führer in ihren jeweiligen Fachbereichen, in der Bioethik, im Recht, in der Politik, Wissenschaft und so weiter und so weiter. Also der Chen Renbiao hat mich da, wie gesagt, sehr, sehr unterstützt, da reinzukommen in das ganze Thema. Und ich glaube, damit lasse ich es mal erstmal bleiben mit den Namen, weil, wie gesagt, da kommt eine ganze Avalanche. Ich bin mit sehr vielen aus der Zeit noch sehr eng befreundet. Die haben eine große Karriere dann zum Teil gemacht. Yang Guanming kann ich nennen, der Gründer des Beijing Genomics Institute in Shenzhen. Die haben als erste eben unter anderem den SARS-1-Virus sequenziert und sich eben auch mit den Ethikthemen sehr stark beschäftigt.
Du bist an der Hunan Normal University. In welcher Stadt ist das?
Changsha. Changsha ist die Hauptstadt von Hunan. Die Normal Universities, das ist so eine bestimmte Profilierung von Universitäten. Das sind also keine Volluniversitäten. Die haben so einen Ausbildungscharakter. Das heißt, normal wird da nicht verstanden im Sinne von das deutsche Normal. Die sind irgendwie nicht so besonders gut oder besonders schlecht, sondern irgendwie der Norm. Es wird Französisch verstanden. Das heißt, das sind die Norm unterstützenden, die Norm vermittelnden Berufe werden da ausgebildet. Deswegen bin ich da genau im Zentrum dieser Uni an dem Fremdsprachenforschungsfakultät. Das heißt, da bilden wir, ich glaube, fast 20 Sprachen, bilden wir junge Leute aus, die dann in verschiedenen Berufen, auch in wissenschaftlichen Bereichen, dann sprachlich zwischen den Welten operieren und da eben die kommunikativen Standards dann bedienen. Deswegen wäre das so ein Standardthema. Aber eben auch Administratoren, Lehrer gehören auch dazu. Also alles, was irgendwie was mit Normativität, dem normunterstützenden, normverstehenden, normvermittelnden zu tun hat.
Wie groß ist Changsha? Wie groß ist der Campus?
Also die Stadt Changsha ist inzwischen bei etwa 11 Millionen Einwohnern. Die Provinz Hunan ist bei gut 70 Millionen Einwohnern. Der Campus hat ungefähr 20.000 Studenten. Ist aber nur einer von vielen, vielen Campi, vielen Universitäten in Changsha.
Das Campusleben, wie ist das eigentlich für dich? Lebst du?
Nein, auf dem Campus lebe ich nicht. Diese Zeiten sind leider vorbei, dass man automatisch als ausländischer Gast oder als ausländischer Professor automatisch eine Wohnung, Dienstwohnung bekam und so weiter. Also diese privilegierte Situation, die gibt es seit mehreren Jahren nicht mehr. Ich wohne einfach in meinem selbst gemieteten Apartment. Inzwischen in einem Xiaoqu, das heißt, also Xiaoqu sind diese ganz dumme deutsche Übersetzung wäre eben Wohnblock, Wohnsiedlungsblock. Die haben aber gerade eben eher so einen kommunalen Charakter. Die haben eben einen großen Innenhof mit Grünen und da laufen dann die Kinder rum. Da spielt sich also kommunales Leben ab zwischen diesen doch sehr großen Hochhäusern mit über 30 Stockwerken. Und das ist so die Struktur, in der man da normalerweise wohnt. Also nicht auf dem Unicampus, sondern eben in diesen modernen Wohnsiedlungen.
Das Verhältnis eines aus Deutschland stammenden Philosophieprofessors zu Fremdsprachenstudenten, wie sieht das aus?
Erstmal freue ich mich riesig, dass es die gibt, diese Studenten, weil die haben eine echte Sinnkrise jetzt mit diesem ganzen Mythos, dass künstliche Intelligenz gerade die Übersetzungsberufe überflüssig machen wird, haben die eine riesen Delle jetzt im Nachwuchsbereich und auch eine Motivationsproblematik. Die wissen also gar nicht, warum sie da studieren sollen, weil sie eben glauben, das wird alles durch die Technologie überflüssig gemacht. Diese Ängste hat man ja hier auch zum Teil, aber das ist sozusagen, deswegen freue ich mich umso mehr, dass es die immer noch gibt. Ja, ich sehe in den internationalen Sprachstudien sehe ich den Schlüssel für die Entwicklung Chinas eigentlich. Da bin ich aber ziemlich alleine mit, das sehen viele in China nicht so. Ich glaube, das wird sich noch vielleicht doch durchsetzen, dass wenn man internationalisieren möchte und wenn man globalisieren möchte und modernisieren möchte, alles zusammen, was ja auch sehr, sehr beeindruckend zum Teil zumindest passiert, dann braucht man eben nicht nur die Fähigkeit, Texte und Worte zu übersetzen, sondern man muss auch verstehen, was da passiert, was das bedeutet. Man muss also auch sein Denken globalisieren und das, oder besser vielleicht gesagt, humanisieren. Passt mir, glaube ich, besser. Man muss sein Denken humanisieren. Und das lernt man eben leider in den klassischen Sprachwissenschaften auch gar nicht. Die haben eher so diese immer noch sehr behavioristischen, mechanistischen Modelle. Und ich selber habe ja alle Freiheiten zu unterrichten, wie ich will. Ich habe deswegen von Anfang an Themen unterrichtet wie Hermeneutik. Also wie kann ich jemanden anders verstehen überhaupt? Mit Gadamer und Georg Steiner unter anderem. und Pädagogik. Also die Frage, was ist eigentlich eine zeitgemäße Pädagogik? Und dann komme ich natürlich dann aus der deutschen Geschichte mit der Erfahrung von Pestalozzi zum Beispiel, die dem Chinesen sehr entsprechen eigentlich, weil sie einen ganzheitlichen Zusammenhang sehen zwischen Leben, Arbeit und Wohlbefinden und Wirtschaft. Also ich fühle mich da sehr wohl und habe ansonsten die ganzen Kämpfe, die man an jeder Uni, an jeder Institution auch hat. Das ist da nichts Exotisches eigentlich. Ich habe ja angefangen in den 90er Jahren mit den Fragen, wie, ja, was ist eigentlich chinesische Kultur im Bereich Ethik, ja. Gut, da kann man zu Konfuzius gehen, aber das hat ja mit der heutigen chinesischen Kultur wenig zu tun. Wir haben dann viele Umfragen gemacht, was für eine Einstellung haben die Leute zum ungeborenen Leben, also anthropologische Fragen. Da haben wir festgestellt, die gaußsche Verteilung der Leute zwischen den Leuten, die sagen, ungeborener Mensch ist ein Zellhaufen oder der ungeborene Mensch ist mein Baby, ist genauso groß wie im Westen. Also haben wir gar keine moralischen, oder nicht im Westen, aber in Deutschland, muss ich präziser sagen. Und und da wurde ich immer gefragt, ja, was hat denn das jetzt mit China zu tun? Und dann habe ich gesagt, wir sind aber, das sind 98, 99, vielleicht 2000 noch, wir sind gar nicht in der historischen Situation, in der wir China fragen können, wer bist du eigentlich als Kultur? Weil es war alles im Aufbruch. Es war die Phase, in der China sich am stärksten kulturell hybridisiert hat, indem es sich den USA in vielen, vielen Bereichen anverwandelt hat und besonders im Bereich Bildung und Universitäten und Forschung und so weiter. Aber nicht nur da. Das ist ja inzwischen ein bisschen abgeklungen, aber das war die Phase, in der es richtig wild und hoch herging. Da wurde der Schwamm, sozusagen der trockene Schwamm, wurde dann gesättigt und da, aus diesem Schwamm, aus dem dann nass gesättigten, lebensspendenden Schwamm, kam dann jetzt die Grundlage für die Entwicklung, die wir jetzt sehen. Und was China kulturell ist, das ist immer noch nicht klar. Ich denke, das wird sich aber vielleicht in den nächsten 10 Jahren deutlicher abzeichnen. Wir sehen schon klare Entwicklungen, was China nicht sein will. China wird auf keinen Fall werden wie der Westen, auf keinen Fall werden wie die USA und auch nicht wie Europa. Aber was das dann sozusagen positiv heißt im eigenen Profil, da können wir viel sehen, aber wir können natürlich das nicht vorhersagen. Aber heute ist die empirische Grundlage viel besser, weil Kultur hängt auch mit Wohlstand ab und die Chinesen sind nicht mehr bettelarm, auch wenn es da noch riesen Scheren und Gefälle gibt, was Wohlstand angeht und jede Lebensqualitätsfrage. Aber kulturell ist es jetzt besonders spannend, weil es auch so leicht ist. Man kann da eben mal hinfliegen. Als Deutscher brauche ich kein Visum, ich kann einfach 30 Tage rüberfliegen. Tickets sind auch nicht so teuer und die Infrastruktur ist viel, viel besser als in Berlin, wenn ich nach Peking oder Shanghai oder Changsha gehe. Was die Pünktlichkeit der Züge angeht, was das Funktionieren von Abläufen angeht, was die Sauberkeit der Straßen angeht, was die Sicherheit auf den Straßen angeht.
Auch was die Sicherheit der Universitätscampusse angeht, so ging es mir jedenfalls auch.
Also erstmal muss ich noch eine Sache vorausschicken, weil ich das eben vergessen habe zu sagen, dass man muss ganz klar sagen, China ist nicht gleich China. Das war so, gab ja mal so ein Kernsatz des großen China-Forschers Oskar Weggel aus Hamburg, der hat geschrieben, methodisch muss man an China rangehen. China gleich China. Ich drehe das um, ich sage, das ist totaler Quatsch. China ist ungleich China. Egal, was man über China sagt, es ist möglicherweise, findet man dann Beispiele, dass das belegt, aber man findet immer auch 3 oder 5 oder 10 Beispiele, die belegen, dass das nicht stimmt. Das heißt, China ist extrem heterogen. Und das betrifft natürlich alle Detailfragen, wie zum Beispiel die Frage, wie läuft's auf den Campi? Es gibt Campi, die sind extrem, extrem konservativ, immer noch. Aber es gibt eben auch die extrem liberalen, freien Campi, wo im Grunde alles passieren kann, was man sich denken kann. Und der Campus meiner Uni ist irgendwie dazwischen. Da hilft es sich vielleicht so ein bisschen, unser deutsches Klischee von Italien vor Augen zu führen, wo wir sagen, ja, das ist so ein bisschen entspannter alles, so ein bisschen mediterran, südlich, locker. Ich habe ja während der Corona-Zeit, habe ich ja da gelebt und habe den Unterschied gemerkt zwischen dem, wie es vor Corona war, wie es während Corona und wie es nach Corona war, dort zu leben. Und da fällt es umso drastischer eben auf, wie unglaublich locker und lebensfroh und entspannt die Leute sind. Auch die Sicherheitsleute, die sind, ja, man sieht die gar nicht, außer dass die da mal sitzen und eine Zigarette rauchen und laut sich unterhalten über das Wetter.
Du hast gesprochen von den Ängsten der Studenten, dass KI, künstliche Intelligenz, ihre Fähigkeiten übernehmen können und hast von einem Mythos gesprochen. Wie meintest du das?
Das ist jetzt so ein Thema, wie gehen wir mit Innovationen in der Technologie um? Und natürlich sind wir heute nicht wie vor 50 Jahren in der Situation, dass man quasi sich selber bei einigermaßen Grundbildung frei informieren kann und sich selber ein Urteil erlauben kann und bilden kann in aller Ruhe über das, was das eigentlich bedeutet, was da passiert. Wir sind total von den Erzählungen der großen Firmen abhängig und auch des Diskurses, der dann von den Medien daraus entwickelt wird. Da geht es immer nur um Hype. Das war bei der Genomik genauso. Da hieß es auf einmal, wir werden alle Krankheiten sofort los. Das war vor 30 Jahren das große Thema. Solche Säue werden immer wieder durchs Dorf getrieben. Und jetzt ist es eben KI. KI ist eine ganz spannende, großartige, sehr leistungsfähige neue Technologie, die der Effizienzoptimierung und auch vielleicht Effektivitätssteigerung dienen kann für komplexe technologische Prozesse, sage ich mal ganz vage und allgemein. Und natürlich betrifft das auch gerade die Bereiche, in denen man durch Mustererkennung und Musterverarbeitung sprachliche Muster verarbeiten kann. Das ist ja klar. Das heißt, es wird sich der Umgang mit Sprache zwingend ändern, so wie sich unser Umgang mit dem Straßenverkehr auch geändert hat, von der Postkutsche bis eben heute. Das ist natürlich mit Schmerzen und Übergängen verbunden, aber das heißt auf gar keinen Fall, dass der Beruf des Übersetzers irgendwie aussterben wird. Ich sehe eher, dass das weniger nachgefragt werden wird in Zukunft, was redundant ist, was also sich technologisch reproduzieren lässt. Was KI machen kann, das wird KI übernehmen. Das heißt aber, dass die Anforderungen an den Beruf des Übersetzers viel höher werden. Wir brauchen sehr gute Übersetzer. Wir brauchen Übersetzer, die nicht nur einfach irgendwie schematisch etwas von einer Sprache in die andere so übertragen. Wir brauchen hermeneutisch denkende Menschen. Das heißt, wir brauchen ein Upgrade, also eine Aufwertung des ganzen Übersetzerberufes, des Dolmetscherberufes. Das ist die eine Seite. Die andere ist eben, wir haben einen enormen Bedarf an diesen Tätigkeiten, weil ja die Reibung zwischen den Kulturen und den Abläufen in der Wirtschaft enorm zunimmt. Das heißt, die globalen Wirtschaftsprozesse sind so dynamisch und so eng geworden, dass man ständig Übergänge hat, mit denen man umgehen muss. Und mit Übergängen umzugehen, sodass die eine Seite zum Beispiel dieselben technischen Standards hat wie die andere oder dieselben rechtlichen Standards wie die andere, dann ist es kein Problem. Aber wenn die rechtlichen Standards oder auch die Sprache der rechtlichen Standards eben sich unterscheiden und die Bedeutung in einem bestimmten Marktumfeld sich unterscheiden, dann ist ja das eine enorme anspruchsvolle Aufgabe, das vernünftig zu übersetzen von einer Seite in die andere.
Deinen biografischen Notizen stehen als jüngste Berufung auch einige Tätigkeiten als Investitionsberater. Was machst du da?
Investmentberater, also ich habe die große Ehre, sowohl von der Provinz Hunan als auch von unteren Gliederungen dann gesondert dann bezeichnet worden zu sein als Global Investment Advisor. Und die Idee, die sich damit verbindet, ist nicht, für mich zumindest, ist es nicht, direkt Kapital nach China zu holen, sondern zu beraten, wie man sich da strategisch darauf vorbereiten kann, dass das in einem Ausmaß und in einer Tiefe möglich wird, die den langfristigen Zielen gerade der Provinz zugute kommt. Und das hat damit auch zu tun, dass im Unterschied zu den Ostprovinzen, da muss man ja nur von oben nach unten runter gehen, da sieht man ja Shanghai zum Beispiel oder Shenzhen, da gibt es diese Kompetenzen schon weitgehend, zumindest auf einem Stand von vor 20 Jahren, sag ich mal, da ist das State of the Art. Aber das, was unter heutigen Bedingungen für globale wirtschaftliche Zusammenarbeit wichtig ist. Ich habe ja ein paar Stichworte genannt, eben Sprachkompetenz, Sprachbildung, hermeneutische Kompetenzen, die Fähigkeit, die Märkte tief zu analysieren und dann zum Beispiel auch sich zu überlegen, wie kann ich denn nicht nur bestimmte Chancen, Wirtschaftsopportunitäten für Investoren attraktiv verkaufen, sondern wie kann ich die ganze Provinz mit einem guten Label vermarkten. Also wenn ich meinen chinesischen Gesprächspartnern erzähle, was mir begegnet, wenn ich in deutschen Buchhandlungen, auch hier in den größten Buchhandlungen hier im Haus, in Berlin, was mir da begegnet, wenn ich nach chinesischer, nach Literatur über China suche. Da ist Changsha, kommt da nicht vor. Hunan kommt nur vor, wenn man sich für Zhang Jiajie interessiert. Das ist das, wo der Avatar unter anderem gedreht worden ist, dieser Film. Das heißt, wir können noch so viel versuchen, direkt Firmen dahin zu holen, wenn die Firmen gar nicht wissen, worum es sich handelt, da, also was Hunan sein soll und welche Infrastrukturen da bestehen, dann ist das ziemlich aussichtslos. Und so die Situation haben wir jetzt und ich versuche eben die Regierung so zu beraten, dass sie dieses Problem angehen. Und zwar eben nicht nur im Sinne von Schnellschüssen, sondern in die Tiefe. Und das ist natürlich anspruchsvoll und auch langwierig. Changsha gilt einerseits als die beliebteste Stadt bei jungen Leuten. Dann ist sie enorm innovativ, was viele Technikberufe angeht. Die hat viele, viele interessante Startups, spannende Firmen da angezogen. Ist ein Klima des Aufbruchs. Ich meine, vielleicht ist es ganz witzig, wenn man sich vor Augen führt, was der Name Changsha bedeutet. Changsha heißt eigentlich das gleiche wie Silicon Valley. Ja, also Sha ist eine Ebene, eine sandige Ebene. Silicon Valley und Chang ist eben lang und ausgedehnt. Also wir haben das mit einem Silicon Valley zu tun. Das heißt, das gibt auch tatsächlich einen Bezirk, der sich da tatsächlich so nennt in Changsha. Die nennen sich dann Silicon Valley, weil die halt so viele Startups da haben. Also Changsha ist unglaublich spannend, vielversprechend, aber noch sehr, sehr früh in der Entwicklung der Internationalisierung. Und das ist für mich besonders reizvoll, weil ich, wie gesagt, mich als Gärtner sehe. Und der Gärtner hat die erste Aufgabe, überhaupt erstmal den Boden zu bestellen. Das sieht nachher keiner und das vergisst auch nachher jeder. Aber für den Gärtner, der dann die Früchte sehen kann, vielleicht ist das besonders befriedigend. Hoffe ich mal. Das wird sich zeigen. Aber da ist es auch so, wie ich vorhin schon sagte, wenn man in dem Kontakt und im Austausch mit den vielen, vielen Menschen, die man da aus ganz unterschiedlichen Bereichen der Gesellschaft dann begegnet, wenn man dann das Gefühl hat, da passiert was, da ist Verständnis, vielleicht auch mal eine Auseinandersetzung, viel Sympathie und man möchte gerne wieder miteinander sich unterhalten und weiterreden. Das ist einfach, reicht schon eigentlich.
Ja, lieber Ole, ich danke dir für das facettenreiche Gespräch, sowohl in der philosophischen Theorie als auch in der alltagstauglichen Praxis. Und ich wünsche dir als Gärtner auf jeden Fall noch viel Erfolg für die Zukunft.
Ja, ich habe mich sehr gefreut, dass wir so eben facettenreich reden konnten und ich wundere mich, wo die Zeit geblieben ist. Das ist ja auch ein gutes Zeichen. Vielen Dank.
Danke.